Diese Geschichte spielt auf einer Insel. Auf dieser Insel leben genau zwei Menschen. Beide sind zum gleichen Zeitpunkt dort gestrandet. Beide haben nichts. Der eine baut eine Hütte, sammelt Nahrung, legt Vorräte an. Der andere genießt die Sonne, isst, was er findet, schläft am Strand. Dann brechen schlechte Zeiten an. Die Nahrung wird knapper, die Nächte kälter. Eines Tages kommt mit einem Schiff ein Anwalt, möglicherweise ein Sozialdemokrat, auf die Insel und stellt mit großem Entsetzen fest, auch hier ist sie, die böse Ungleichheit. Da sich in unserem Beispiel nun drei Personen auf der Insel befinden, kann man jetzt von einer Gruppe sprechen. Der dritte könnte auf die Idee kommen, Regeln für diese junge Gemeinschaft zu entwerfen, die das Zusammenleben erleichtern sollen. Für diese hochwertige juristisch-politische Arbeit möchte er ein Drittel der Erträge aller Inselbewohner haben. Da der eine nichts hat, muss er auch nichts abgeben. Der andere gibt ein Drittel seiner Vorräte. Um die Ungleichheit zu bekämpfen, ordnet der Regelmacher, nein, nicht Regenmacher, der Regelmacher an, dass der eine seine Vorräte nun mit dem anderen teilen müsse. So, wir haben gesehen, ein Drittel war schon weg, zwei Drittel sind noch da, die zwei Drittel geteilt. Nun hat jeder ein Drittel. So haben wir jetzt einen Arbeiter, einen direkten Subventionsempfänger und einen indirekten Subventionsempfänger, den man Politiker nennen könnte. Das geht so lange gut, wie der wertschöpfende Part das Spiel nicht durchschaut und seine Arbeit einstellt.
Ja, und damit moin moin und ein bullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 837375 und mit dabei als Interviewpartner habe ich den Nicolas Emrich, den ihr eben schon bei dieser kleinen Geschichte gehört habt. Herzlich willkommen, Nicolas.
Hallo, vielen Dank.
Ich habe dich kennengelernt bzw. gefunden über einen Vortrag, den hast du bei der Hayek-Gesellschaft in Berlin gehalten. Aus dem ist auch dieser kleine Schnipsel von eben schon gewesen. Und ich fand das sehr interessant, was für einen Werdegang du hast. Das ist nämlich recht vielfältig. Ich versuche das mal in aller Kürze zusammenzufassen. Du kannst mich danach noch korrigieren oder ergänzen. Und zwar ging es los bei dir mit einem Jurastudium, was du mit dem Master abgeschlossen hast. Und dort hast du dich schon relativ stark in der Hochschulpolitik engagiert und als AStA-Vorsitz beispielsweise als Milei-Vorreiter radikale Kürzungen vorgenommen. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. Nachdem du das Studium durch hattest, hast du dich im Gastronomiebereich im Franchise-Business umgetrieben und da bei der Kette Immergrün was gemacht. Als du das dann durch hattest, bist du aus der Selbstständigkeit zur Polizei gewechselt und hast dort nach der Ausbildung es bis zum Dozenten an der Polizeiakademie gebracht und dann jetzt kürzlich das pausiert und dieses Wissen aus dieser Zeit in 7 Büchern zusammengefasst. Das fand ich sehr beeindruckend, wie man in einem Jahr insgesamt 7 Bücher schreiben kann. Und 2 davon treffen, glaube ich, den Nerv hier der Hörerschaft bei 21, nämlich das eine davon heißt, Politik ist das Problem, nicht die Lösung. Mit so einem Titel triffst du hier auf offene Ohren. Und das zweite, bald erscheinende Buch, nennt sich Die Gier nach Privilegien. Und darum ging es auch in dem Vortrag, den du da gehalten hast. Und das fand ich so interessant, dass ich unbedingt mal mit dir sprechen wollte. Zu dem zweiten Buch sei vielleicht noch gesagt, das erscheint Mitte des Jahres, nämlich am 18. Juni. Und in diesem Buch geht es vor allem um das Thema Umverteilung. Aber bevor wir da jetzt irgendwie näher reingehen, magst du selber vielleicht noch was zu dir sagen? Habe ich was vergessen?
Das klang schon mal ganz gut. Ich gebe ehrlich zu, dass ich selber öfter mal Teile meines Lebenslaufes vergesse, weil das schon so durchwachsen ist. Ich glaube, die wichtigsten Sachen waren auf jeden Fall drin. Ich unterschlage selber immer noch die 2 Jahre, die ich beim Radio verbracht habe vor dem Studium. Okay. Also ein bisschen journalistisch-publizistische Vorerfahrung ist vorhanden. Ansonsten tatsächlich die Zeit als AStA-Vorsitzender, wo ich radikale Reformen, leider jetzt nicht wirklich auf Milei-Niveau, muss man ehrlich sagen. Dafür sind die Budgets zu klein, aber trotzdem habe ich die Anzahl der Referenten dort halbiert und auch unsere Bezüge halbiert. Auch wenn man da wahrscheinlich nur 6-stellige Summen einspart, trotzdem habe ich versucht, da auf kleiner Ebene meinen Beitrag zu leisten. Diese Zeit war tatsächlich parallel zum Polizeistudium. Ich war zwar auch schon aktiv in meinem ersten Studium, aber auch die Ausbildung bei der Polizei zählt als Studium im gehobenen Dienst. Mhm. Dort war ich quasi ein zweites Mal im Aster. Und dort ist das zu verorten. Aber ich gebe zu, das ist alles sehr verstrickt, was da in meinem Lebenslauf und welcher Reihenfolge passiert ist, dass ich da auch immer gewisse Ungenauigkeiten normalerweise inzwischen in Kauf nehme und nicht ganz so sehr darauf achte. Das Wichtigste für mich eigentlich jetzt ist mein aktuelles Buch. Und wie du schon gesagt hast, das kommt am 18. Juni raus und ist auch jetzt schon vorbestellbar.
Okay, also du nennst es verstrickt. Ich würde sagen, hochinteressant. Und das zeugt ja auch von einer gewissen Neugier oder auch einem Interesse an vielfältigen Dingen deinerseits. Das wäre übrigens noch mal so ein Teil, den ich mir für den zweiten Teil des Interviews aufgehoben habe, weil ich würde tatsächlich im ersten Teil jetzt erstmal gerne über das gerade auch von dir angesprochene Buch sprechen. Und ich habe ja eben schon gesagt, es geht in dem Buch vor allem um die Aspekte der Umverteilung. Vielleicht, also du sagst in dem Vortrag ja auch, das hat gut 50 Kapitel, die kannst du nicht alle zusammenfassen, aber gib uns mal so einen groben Überblick, womit du dich da beschäftigst, beziehungsweise was das so für Themen sind, die dich aktuell umtreiben.
Ja, tatsächlich ist es immer sehr schwierig, das zusammenzufassen. Wenn ich eine Überschrift wählen müsste, würde ich sagen, es geht um Intransparenz, also um die Intransparenz der Gesellschaft. Was ich auch versucht habe, mit diesem Inselbeispiel erstmal darzulegen. Also ich versuche, verschiedene Gruppen zu betrachten, weil man sich in der Schule zum Beispiel gar nicht mit sowas auseinandersetzt. Man stellt sich ja nur die Frage, ja, was interessiert mich und was will ich später mal machen? Aber die finanzielle Komponente kommt ja viel zu kurz. Deswegen stelle ich dort mal den klassischen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer dem Selbstständigen gegenüber und dem Beamten und auch dem Berufspolitiker, wovon es ja auch mehr gibt, als man denkt, wenn man mal die Bundesebene, die Landesebene etc. betrachtet und weitere politische Ämter, die vergeben werden. Das orientiert sich ein bisschen an den Beamten, aber hat auch nochmal seine eigenen Regeln. Und ich komme zum Schluss, dass man die ganzen Bruttos eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann. Also ich schaue mir in dem Buch an das klassische Arbeitnehmerbrutto, was ja eigentlich schon mal eine Lüge ist, denn die Arbeitgeberbeiträge werden nicht ausgewiesen. Das heißt, ein Mensch, der 3.500 Euro brutto verdient, muss ja in Wirklichkeit nochmal ja 25% ungefähr obendrauf verdienen. Das heißt, je nachdem, wie man rechnet, sind das dann eher, ja, ungefähr 4.400, kommt immer darauf an, welche Abgaben, welche Versicherungen etc., Berufsgenossenschaft, ob man es mit einrechnet oder nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es ein viel, viel höherer Betrag, den man erwirtschaften muss. Und da sage ich auch immer, Moment mal, das zahlt gar nicht der Arbeitgeber. Das ist wird es schön gerechnet, aber natürlich muss man es selbst erwirtschaften, weil was hat der Arbeitgeber davon, einem das zu schenken? Natürlich muss man das, was man verdient, irgendwie erwirtschaften, beziehungsweise der Kunde muss es zahlen. Also wenn dieses Geld nicht eingenommen werden würde, könnte man es nicht ausgeben. Das heißt, de facto ist das der echte Bruttolohn. Da kann man sich noch so oft sagen, oh, der Arbeitgeber zahlt das. Es ist einfach gelogen. Letztendlich muss man es selbst erwirtschaften. Und wenn man sich dann anschaut, was netto übrig bleibt, dann ist das Ganze schon eine ganz andere Dimension. Bei den genannten 3.500 Euro bleiben Pi mal Daumen, gut je nach Steuerklasse, aber 2.200 Euro übrig. Und da sieht man, okay, das ist schon nochmal was ganz anderes, ob man es mit 3.500 ins Verhältnis setzt oder mit 4.400, also mit dem echten Brutto.
Und da hätten wir ja mal so ein recht konkretes Beispiel für einen Teil in Transparenz. Wo vermutest du da den Hintergrund dafür?
Der Hintergrund ist, ich glaube, die Leute wären nicht bereit, es zu zahlen, wenn die echten Beträge ausgewiesen wären. Ich glaube, wenn man jetzt ein Gesetz erlassen würde, dass alle Arbeitsverträge umzuschreiben sind und man würde das wahre Brutto reinschreiben. Man sagt also in Wirklichkeit, natürlich zahlt es der arbeitet. Also der Arbeitgeber hat ja nicht noch, wenn er 10 Angestellte hat, 10 Nebenjobs, um 10-mal die Arbeitgeberbeiträge zu erwirtschaften, sondern selbstverständlich wird dieses Geld in der Firma erwirtschaftet. Und wenn die Leute das sehen würden, also wenn das Brutto höher ausgewiesen wäre und sie sehen dann, was übrig bleibt, die Bereitschaft wäre nicht mehr da, das zu zahlen. Ich glaube, die Leute würden sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, der Druck wäre so groß, die Steuern und die Abgaben müssten gesenkt werden.
Wobei wir ja insgesamt hier in Deutschland auch eh schon eine recht hohe Steuerquote haben. Also von daher würde ich fast behaupten, der Leidensdruck hier ist vielleicht sogar noch größer als anderswo, beziehungsweise auch die Leidensfähigkeit. Ne? Müsste man gucken, wie viel man den Leuten da zumuten kann.
Das ist zu befürchten. Aber deswegen gehe ich in dem Buch auch sehr auf die Umverteilung ein, weil ich dort auch aufzeige, die Umverteilung hilft den Umverteilern. Denn ich stelle immer die Frage, wenn es das nicht gäbe, dieses große soziale Konstrukt, was wäre man dann noch bereit an Steuern zu zahlen? Vielleicht 10%, 20%, aber ohne dieses große Umverteilungssystem, wenn man jetzt wirklich nur für Straßen, Schulen etc. bezahlen würde, wären diese Beträge nicht zu rechtfertigen. Und das heißt, dass auch dass die gesamte Umverteilung, also das Soziale, gar nicht so sozial ist, sondern eben auch denen dient, die es veranlassen. Also sprich, dass dort auch die an die umverteilt wird, bekommen natürlich etwas, aber es ist eben auch eine Legitimation für die Umverteiler selbst, sprich für die Politik.
Ja, du hast eben in der Aufzählung der teilnehmenden Rollen in diesem Spiel vor allem die tragenden Säulen beschrieben, nämlich die, die irgendwie auf eine Art und Weise wirtschaften und arbeiten. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, ob die Politik da auch zugezählt gehört. Aber vor allem sehen wir ja aktuell beispielsweise, dass diese Schere zwischen Leistungsträgern bzw. Einzahlern in dieses System und den zu vergebenden Topf demgegenüber immer kleiner wird, als dass die Transferempfänger ausgedehnt werden. Ne? Also die Politik schafft sich durch so Maßnahmen wie Bürgergeld und andere üppige Geschenke natürlich auch immer einen größeren Topf an Leuten, die letztendlich aus dem, was da produziert oder erwirtschaftet wird, ausschöpfen. Ne? Also wo siehst du uns, ja, was diese Verteilung oder diese Wippe angeht, sind wir da auf einem Weg, der irgendwann einfach nicht mehr tragbar wird, weil zunehmend vielleicht auch Leute dieses System durchschauen und analog zum Beispiel mit der Insel jetzt sehen, dass sie letztendlich durch die Umverteilung dann auch sehr kurz kommen?
Das ist meine Befürchtung oder, wenn ich es positiv ausdrücke, meine Hoffnung. Je nachdem, wie man es betrachtet, manchmal muss man einen gewissen negativen Zustand erreichen, damit Probleme angegangen werden. Ich sehe auf jeden Fall, es ist eine Ausdehnung von Bürokratie und Sozialstaat da. Man weiß gar nicht unbedingt, was davon schlimmer ist. Denn tatsächlich auch das politisch-bürokratische System dehnt sich eben aus. Ich würde sogar sagen, dass der Sozialstaat gar nicht das größte Problem ist, denn trotz, dass es durchaus einige Anreize gibt, lieber Bürgergeld zu beziehen, statt zu arbeiten. Zumindest hat der Mensch ja noch einen inneren Antrieb. Und ich glaube, es wird immer genug Menschen geben, die auch Spaß haben zu arbeiten oder die nach einer Zeit wieder arbeiten wollen. Deswegen glaube ich, das viel größere Problem ist tatsächlich auch die Umverteilung zur Bürokratie. Also ich sehe Umverteilung auch als einen weiten Begriff. Ich will hier gar nicht quasi pauschal Bashing von Menschen in Notlagen betreiben, auch wenn ich der Meinung bin, dass der Sozialstaat falsche Anreize setzt. Aber ich sehe vor allem eben auch, dass sich die Bürokratie ausdehnt, dass es immer mehr Beamtenstellen gibt. Und das Witzige ist, dass bei diesen Beamtenstellen das Gegenteil gilt von dem, was ich gerade bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern erklärt habe. Dort wird das Brutto nämlich klein gerechnet. Das ist ein sehr witziges Ich kann es nicht mal Trick nennen, weil ich glaube, es ist einfach eine gewachsene Struktur. Aber sie sorgt dafür, dass die Gesellschaft so überhaupt akzeptiert wird, wie sie ist. Denn bei den Beamten, wenn man dort mal in die offiziellen Besoldungstabellen schaut, denkt man erstmal, so viel verdienen die doch gar nicht. Allerdings gibt es dort erschreckend hohe Pensionsansprüche und die Beamten zahlen ja auch nicht in die Sozialversicherung ein. Und wenn man das einrechnet, also wenn man von dem Brutto eines Beamten mal obendrauf schlägt, was er spart, dadurch, dass er nicht in die Sozialversicherung einzahlen muss, wenn man mal den Wert der Pension zusätzlich obendrauf rechnet, wenn man den Wert berechnet, dass die Lohnfortzahlung quasi unendlich ist, also nicht nach 6 Wochen aufhört wie bei Arbeitnehmern, wenn man all diese Vorteile versucht zu berechnen, letztendlich mit den Methoden der Barwertberechnung oder wie auch immer, also wenn man versucht, hier wirtschaftswissenschaftlich ranzugehen und das sauber zu berechnen, je nachdem, wie man die Dinge gewichtet, kann man auf das Beamtenbrutto ungefähr 50% obendrauf schlagen. Das heißt, das, was in den Tabellen ausgewiesen wird, das stimmt gar nicht. Das heißt, wenn ich da gucke, ah, okay, was kostet hier ein junger Polizeikommissar, dann steht da vielleicht in der Tabelle 3.000 Euro und dann sagt sich der Bürger, naja, so teuer ist das ja gar nicht. Das ist ja eigentlich ganz moderat. Wenn man jetzt aber 50% obendrauf rechnet, wenn man jetzt sagt, ach, eigentlich wäre das eher ein Bruttoäquivalent von 4.500 Euro, dann sieht das schon anders aus. Das heißt nicht, dass man den Leuten das nicht gönnt. Man kann ja durchaus auch sagen, das ist es wert. Aber zumindest ist das, was ausgewiesen wird, erstmal gar nicht die Wahrheit. Also auch hier wird wieder getrickst. Und ich kann es schon mal, ich nehme es mal an der Stelle einmal vorweg, bevor ich jetzt bei jedem Punkt es immer wieder vorrechne. Es sind ja diese 4 Gruppen, mit denen ich mich im Buch beschäftige. Das ziehe ich einfach mal kurz vor die Klammer. Es sind nämlich die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die Beamten, die Transferleistungsempfänger, bei denen nämlich auch diverse Rechentricks greifen. Und als 4. Gruppe dann die Berufspolitiker, die ein bisschen angelehnt sind an die Beamten, aber ich nehme es mal vorweg, die teilweise noch krassere Pensionsvorteile genießen. Und die Bruttos all dieser 4 Gruppen sind zum Schluss überhaupt nicht vergleichbar. Man muss überall krasse Zu- oder Abschläge vornehmen, wirklich in Ausmaßen teilweise bis zu 100%, sodass man wirklich ein Hobby-Mathematiker sein muss, um in dieser Gesellschaft zu verstehen, wer eigentlich was bekommt, weil man diese ganzen kleinen Zusatzdinge, Altersvorsorge von Politikern, Pensionen von Beamten etc. pp. Oder auch besondere Vergünstigungen für Sozialleistungsempfänger wie Wohnberechtigungsscheine, ich will es jetzt an der Stelle noch gar nicht alles ausführen, da hast du sicherlich noch die ein oder andere Frage dazu, aber das will ich einmal vorwegnehmen, von diesen 4 Gruppen, und ich bin mir sicher, es gibt vielleicht noch weitere Gruppen, aber diese 4 großen Gruppen habe ich beispielhaft herausgegriffen und mal durchgerechnet, was diese Gruppen bekommen, lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen.
Ja, ich glaube, wir tun vielleicht auch ganz gut daran, wenn wir uns noch nicht mal so an den Leistungsempfängern orientieren, sondern wir bei 21 schauen uns gerne das an, was in Politik und bei den Beamten los ist. Und ich glaube, auch insofern ist da dein Buch auch ein wichtiger Beitrag, einfach auch aufzuzeigen, ja, nicht nur wie intransparent dieses System ist, sondern auch wie lang letztendlich der Rattenschwanz dessen ist, was da auch noch so an Zahlungen beziehungsweise Forderungen oder Verbindlichkeiten für uns als Gesellschaft nachkommt, ne? Also beispielsweise jetzt auch, wenn man sich so den demografischen Wandel und sowas anguckt, aus wer da halt so ausscheiden wird. Also da, glaube ich, werden die Belastungen für die Leute, die in dieses System einzahlen, eben zunehmend größer werden, ne? Und worauf ich nochmal aber auch eingehen wollte, ist, dass vielleicht will man als Einzahler aber ja auch gar nicht unbedingt genau transparent wissen, was da so los ist. Also zumindest diesen Aspekt könnte ich mir auch vorstellen, weil das dann eben auch gerade, weil es diese Ungleichheit gibt, du sprichst ja von irgendwie bis zu 100% in dem Unterschied. Also das kann ja dann auch recht brutal sein, ne? Also ich zum Beispiel habe mich vor gut 15 Jahren selbstständig gemacht, einfach auch, weil mir ganz genau klar war, dass man, wenn man als Normalbeschäftigter unterwegs ist, da wird man nicht viel erreichen können, beziehungsweise dieses System ist so verfahren, dass man da letztendlich tatsächlich die ganze Zeit der gebende Teil sein wird. Insofern, wie gesagt, siehst du diesen Aspekt auch, dass das vielleicht für manche auch implizit, dass sie Bescheid wissen, aber da vielleicht auch gar nicht näher reingucken wollen, einfach weil sie sehen, dann müsste ich mich da viel essentieller mit auseinandersetzen und vielleicht auch das, was ich mache, ändern?
Das kann gut sein. Also natürlich ist es unangenehm, sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch in meinem Buch wirklich versucht, sehr viel humorvoll vorzutragen und wirklich immer wieder mit kleinen Geschichten und Beispielen trotzdem für Lesespaß zu sorgen, was gar nicht so einfach ist bei dem Thema, weil es natürlich eine gewisse Hilflosigkeit auslöst und vielleicht auch ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Also ich gehe ja etwas tiefer rein, also ich versuche das, also das Buch ist jetzt nicht allzu mathematisch, da sind auch keine Formeln drin, sondern alles, was ich dort rechne, binde ich in den Text ein, also es ist wirklich für jedermann verständlich. Und trotzdem versuche ich natürlich irgendwie, ja, mit ein bisschen Humor das Ganze so zu machen, dass es trotzdem Spaß macht, das Buch zu lesen. Aber die reinen Fakten sind natürlich erstmal, wenn man sie vorher nicht wusste oder vielleicht auch nur nicht wahrhaben wollte, sind sie erstmal unangenehm, weil sie ungerecht sind. Also man sieht einfach, dass bestimmte Gruppen benachteiligt werden, also stark benachteiligt, dass dort viel abgezogen wird. Und man sieht bei anderen Gruppen, dass dort Berechnungen angestellt werden, die künstlich verschleiern, wie viel diese Personen bekommen. Und das Traurige ist halt, dass eine Gruppe halt wirklich weit abgeschlagen ist. Und das sind die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer. Denen geht's am schlechtesten. Man ist als Unternehmer besser dran. Man ist als Beamter besser dran. Und ja, die Berufspolitiker führen in meiner Liste sowieso ganz oben auf Platz 1. Das sind auch die, die diese 100% wirklich teilweise erreichen, also wo man aufgrund diverser Berechnungen, also unter Einbeziehung von Pensionsansprüchen und anderen Zusatzleistungen, teilweise wirklich auf 100% mehr kommt als das, was als brutto ausgewiesen ist. Das heißt, dass das Brutto-Äquivalent sozusagen eines Bundestagsabgeordneten, der 10.000 Euro offiziell verdient, wenn man die diversen Vorteile mit einrechnet, ich tue das in dem Buch, ich führe es jetzt hier mal nicht komplett aus, kommt man auf jeden Fall auf 20.000 Euro, die ein Selbstständiger an Gewinn ausweisen müsste, um letztendlich auf das zu kommen, was der Politiker verdient. Und wenn man dann noch überlegt, dass das nur der Gewinn ist, der ja noch sehr viel Personal etc. geschenkt bekommt, oder was heißt geschenkt bekommt, aber nutzen kann, dann kommt man darauf, dass ein einzelner Abgeordneter zu vergleichen ist mit einem Selbstständigen, der je nach Berechnung zwischen 50.000 und, wenn man die Verwaltungskosten mit einbezieht, bis zu 120.000 Euro Monatsumsatz hätte, also Äquivalent zum Selbstständigen, wovon dann ungefähr 20.000 Euro Gewinn bleiben. Also da muss man sagen, dass jeder einzelne Abgeordnete ist da wirklich ein gut laufendes Restaurant mit mehr als einem Dutzend Mitarbeitern. Also das denkt man nicht, wenn man sieht, ja, brutto 10.000 Euro, klar ist das viel, aber die meisten denken dann, ja, verdient vielleicht ein Rechtsanwalt auch oder ein guter Unternehmensberater, ist schon halbwegs okay, ist vielleicht relativ viel, aber da sagen sich vielleicht viele Leute, ja, okay, ich verdiene 4.000, der Bundestagsabgeordnete verdient 10.000, ja, der ist ja vielleicht auch zweieinhalb Mal wichtiger als ich. Ich entscheide ja jetzt auch nichts, was das ganze Land beeinflusst. Also das kann man sich noch irgendwie zurechtbiegen, aber wenn man dann mal wirklich in die Kosten reingeht und dann schon merkt, eigentlich ist das Äquivalent 20.000, dann stellt man sich schon die Frage, okay, ist der wirklich so viel wichtiger als ich? Wenn man dann nochmal die anderen Kosten sich anguckt, dann muss man halt schon schlucken.
Ja, plus eben, das ist ein Bereich, der sich ja des Wachstums erfreut, ne? Also das Parlament wird ja aktuell auch eher größer als kleiner. Aber einen anderen wichtigen Punkt, den du genannt hast oder ein Stichwort, nämlich das der Ungerechtigkeit, da würde ich gerne nochmal näher rein, weil ich bin da selbst immer auch so ein bisschen zwiegespalten, ob die Leute das nicht sehen können, weil ihnen eben durch diese Intransparenz das quasi vorenthalten wird oder ob sie es vielleicht auch nicht sehen wollen. Aber nehmen wir jetzt mal den Fall an, dass da wirklich jemand ist, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und der denkt ja auch, zumindest in der Regel meiner Wahrnehmung nach, das wird alles gemacht, um diese Ungerechtigkeit auch zu bekämpfen, ne? Also die Politik ist dann quasi dafür da, sich auch mit den Steuergeldern oder den Abgaben um solche Probleme zu kümmern. Also wenn wir etwas sehen, dann ist es ja irgendwie auch eine wachsende Nachfrage zu genau diesem Verantwortungstransfer. Also ich als Bürger gebe meine Verantwortung ab und lege das in die Hände der Politik, die sich dann eben in meiner Verantwortung darum kümmern soll, ne? Also quasi so eine organisierte Verantwortungslosigkeit der Bürger. Die Politik sagt quasi, dass sie mit diesen Mitteln sich dann beispielsweise eben um solche Themen wie Ungerechtigkeit kümmert. Aber am Ende ist es letztendlich genau diesen Leuten gegenüber ungerecht, weil sie eben am zahlenden Ende sind, ne? Und mit ihrer Wertschöpfung genau dazu beitragen.
Ja, also genau so ist es zum Schluss. Also im Grunde teilt sich, deswegen finde ich dieses Inselbeispiel auch so gut, im Grunde teilt sich ja die Politik das eingenommene Geld oder der Staat oder die Bürokratie, wie auch immer man das sehen möchte, mit denen, an die sie umverteilt. Und das, ob das jetzt wirklich für mehr Gerechtigkeit sorgt, ich sehe es persönlich nicht. Also was es natürlich macht, ist, es sorgt für Gleichheit, aber mir ist es immer sehr wichtig, also Gleichheit und Gerechtigkeit ist eben nicht dasselbe. Es ist so, dass natürlich durch Sozialgesetzgebung erreicht wird, dass fast eine Gleichheit besteht zwischen Transferleistungsempfängern und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Also der Abstand sind ja teilweise nur 10-20%. Also es wird in der einfachen Bevölkerung wird durch Sozialrecht eine gewisse Gleichheit hergestellt. Ob das nötig ist, will ich an der Stelle gar nicht beurteilen. Also ich will gar nicht pauschal sagen, dass es falsch ist, Leuten zu helfen. Ich sehe bloß die Problematik, dass natürlich ein System, was rein über gesichtslose Bürokratie etwas verteilt, dass das natürlich massive Fehlanreize setzt. Und ich sage als Jurist immer, Sozialrecht einfach erklärt, das muss man vielleicht auch mal verstehen, aber Gesetze bestehen ja in der Regel aus Tatbestand und Rechtsfolge. Ich führe mal hier ein paar Fachbegriffe ein. Es ist für die meisten Menschen jetzt vielleicht gar nicht, ist normalerweise so interessant, aber ich versuche es mal halbwegs einleuchtend zu erklären. Zum Beispiel im Strafrecht. Wenn ich jetzt einen Mord habe, dann ist der Tatbestand jemanden getötet und die Rechtsfolge ist lebenslange Freiheitsstrafe. So, und das gibt's nicht nur im Strafrecht, das gibt's auch im Zivilrecht, zum Beispiel Tatbestand. Ich habe einen Vertrag geschlossen, zum Beispiel ich habe dem Bäcker gesagt, 6 Brötchen bitte. Die Rechtsfolge ist, ich muss die 6 Brötchen bezahlen, weil ich den Kaufvertrag geschlossen habe. Es gibt zwar auch noch andere Gesetze, die nur definieren oder verweisen, aber wenn ich das mal ausklammere, so die wirksamen Gesetze bestehen in der Regel aus Tatbestand und Rechtsfolge. Und jetzt muss einem klar sein, im Sozialrecht, das ganze Sozialrecht funktioniert eigentlich nach dem Prinzip Tatbestand, du hast nichts, Rechtsfolge, du kriegst was. Das ist vielen nicht klar und da ist auch tatsächlich sind oftmals keine anderen Voraussetzungen. Natürlich sind dort noch ein paar Details geregelt, dann maximales Vermögen oder gewisse Mitwirkungspflichten, dass man da erscheint und vielleicht mal seinen Ausweis zeigt, aber das sind alles mehr oder weniger nur Nebenpflichten. Aber im Großen und Ganzen ist Sozialrecht nie gerecht. Das will es auch gar nicht sein, das kann es auch gar nicht sein. Weil selbst wenn ich jetzt im Lotto gewinne, alles ausgebe und ich habe nichts mehr, dann sagt das Sozialrecht trotzdem, der Staat muss mir geben. Das liegt nicht daran, dass es gerecht ist. Das liegt daran, dass man sich mal entschieden hat, dass keiner vor die Hunde gehen soll. Und grundsätzlich ist dieser Ansatz auch nicht, er ist nicht falsch. Er ist auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, aber trotzdem führt das Sozialrecht, so wie es gestrickt ist, mit seinem Tatbestand, du hast nichts und seiner Rechtsfolge, du kriegst was, natürlich zu massiven Fehlanreizen, gerade in einer anonymen Bürokratie. Und inwiefern das dann zur Gerechtigkeit beiträgt, schwierig, gerade eben, weil die Bürokratie nochmal so teuer ist. Der Witz ist, dass ja im Grunde, dass dort ja fast die gleiche Summe nochmal verschwindet. Also deswegen, mich wundert das auch immer, dass die Leute sagen, wir brauchen einen Staat, wir könnten uns doch sonst das gar nicht leisten, Krankenhäuser, Schulen und Wohlfahrt etc. Und ich frage mich immer, ja, aber wenn wir uns das nicht leisten können, warum können wir uns das denn leisten plus nochmal den Staat, der eine riesige Bürokratiemaschine hat? Also zum Schluss wäre es ja viel günstiger, wenn man tatsächlich alles einzeln zahlen würde, denn dieser Bürokratieüberbau, der kostet natürlich auch nochmal Geld und das ist ein Trugschluss, dass der Staat das günstiger macht, sondern der Staat macht es natürlich deutlich teurer.
Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein Henne-Ei-Problem, ne? Weil dadurch, dass das alles durch diese anonyme Bürokratiemaschine abstrahiert und verschleiert wurde, konnte es dann vielleicht auch von den guten Intentionen weg aus dem Ruder laufen und das Level erreichen, auf dem wir es jetzt mittlerweile wahrnehmen, ne? Wo wir beide uns wahrscheinlich relativ einig wären, das muss dringend reformiert werden. Jetzt wäre die Frage, nachdem wir das mal alles rausgestellt haben, was da gerade so los ist, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Beziehungsweise hast du Ideen dazu, ob dieses System nochmal reformierbar ist, beziehungsweise dann vielleicht auch wie?
Ja, habe ich tatsächlich. Allerdings sind meine Ideen dazu nicht wirklich politisch, auch nicht juristisch, sondern tatsächlich eher vom Bewusstsein her gedacht. Der Schritt eins, und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, die Menschen müssen es erstmal verstehen. Denn das Problem ist, die Politik hat sich daran gewöhnt, dass ihre Aufgabe das Verteilen von Geschenken ist. Und das viel Schlimmere, und das ist für mich das Entscheidende, warum diese Spirale auch noch nicht aufhört, die Bevölkerung hat sich auch daran gewöhnt, Geschenke von der Politik einzufordern. Das ist aus meiner Sicht eigentlich das Kernproblem. Das merkt man auch an solchen Dingen wie dieser, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Inflationsausgleichsprämie, wo da Arbeitnehmer und Studenten und auch Selbstständige, allerdings erst ein Jahr später mit der Steuererklärung, wo diversen Gruppen diese Inflationsausgleichsprämie zugestanden wurde. Und oder vielleicht hieß sie auch Inflations-irgendwas-anderes-Prämie, wie auch immer. Und ich weiß auf jeden Fall, dass kaum jemand hat gesagt, hey, Moment mal, das sind ja Geschenke von allen für alle. Das ist doch unser Geld. Also was bringt das? Da werden jetzt Schulden aufgenommen oder das sind Steuermittel. Dann werden nochmal Anträge geprüft. Da bleibt doch zum Schluss viel weniger übrig. Also welchen Sinn soll das ergeben, dass der Staat das verteilt? Aber das kam kaum in der Öffentlichkeit. Stattdessen kam, was richtig laut war, kam, ihr habt die Rentner vergessen. Die Rentner müssen auch was bekommen. Also es ist diese Mentalität, die Geschenke werden nicht hinterfragt, sondern kaum jemand sagt, Moment mal, das sind doch Geschenke, die zahlen wir doch eh selber. Nein, die Leute schreien laut, welche Gruppen noch vergessen wurden. Das heißt, die Bevölkerung aktuell fordert auch Geschenke vom Staat. Und es ist logisch, dass der Staat dann auch weiter Geschenke verteilt. Aber das Problem liegt eigentlich bei den Menschen. Wenn die Menschen nicht aufhören, Geschenke einzufordern, die sie selbst bezahlen, dann wird diese Spirale der Ausdehnung des Staates zunächst einmal weiterlaufen.
Ja, also ich bin da total bei dir, wenn du sagst, das ist ein Bewusstseinsthema, und ich finde dann auch das sehr lobend, dass du dir die Zeit nimmst, so ein Buch zu schreiben, um da dann quasi auch mehr Transparenz zu schaffen. Da finde ich wieder so diesen witzigen Aspekt, dass sich das alles mit der Zeit so verselbstständigt hat, dass ich glaube, dass tatsächlich vielen Leuten, so nehme ich auch Gespräche darüber wahr, dass einfach nicht mehr bewusst ist, dass es, wie du eben sagtest, unser Geld ist, was da verteilt wird, ne? Und das ist vielleicht auch wieder so ein Henne-Ei-Ding. Seitens der Politik kommen da auch dann so Dinge zu, wie solche Wortneuschöpfungen, wie zum Beispiel Sondervermögen oder so, ne? Die vielleicht auch den Eindruck vermitteln, jetzt mal überspitzt gesagt, okay, da ist noch Geld in der Sofaritze im Kanzleramt aufgetaucht und das gäbe es jetzt zu verteilen, ne? Also insofern, ja, ist es, glaube ich, vor allem ein Bewusstseinsthema und dass wir solche Dinge oder Themen auch auf die Tagesordnung bringen müssen. Und vielleicht leistet dann ja auch dein Buch beziehungsweise auch in geringerem Maße dieser Podcast einen Beitrag dazu, weil ich glaube, letztendlich lernen die Menschen ja nur entweder durch Schmerz oder Neugier. Und das Buch oder dieser Podcast richten sich dann vielleicht an den neugierigen Teil der Leute, die halt aktiv ihrerseits nach Problembeschreibungen und Lösungsansätzen suchen. Ich glaube aber leider, das ist halt die verschwindende Minderheit. Also das sind irgendwie vielleicht 5% der Leute und der Rest erfährt es dann, wie beispielsweise in Argentinien, darüber, dass der Schmerz erst so groß werden muss, dass diese Themen entweder explodieren oder dann wirklich auf die Tagesordnung kommen. Also wo siehst du uns da? Also oder was wäre auch vielleicht aus deinen persönlichen Gesprächen ein Eindruck? Ist das die Zeit, wo solche Dinge in der Theorie dargestellt Veränderungen bewirken können? Oder müssen wir erst praktisch in eine weitaus prekärere Situation rauschen, damit sich da was tut?
Also ich glaube, wir haben auch ein Theoriedefizit oder man könnte auch fast sagen ein Bildungsdefizit. Denn das Schlimme ist ja, diese Argumente werden ja teilweise in der öffentlichen Debatte gar nicht genannt. Das ist ja das, was ich so erschreckend finde, dass bestimmte Dinge einfach gar nicht auftauchen. Man kann sich da eine Stunde lang irgendeine Talkshow angucken und bestimmte Argumente, gerade aus dem libertären Spektrum, die tauchen nicht auf, an die wird gar nicht erst gedacht. Und das ist natürlich was, wo ich sage, da muss man eben durch Gespräche, durch Veranstaltungen, durch Bücher ein Stück weit erstmal dafür sorgen, das wäre Schritt 1, dass solche Argumente überhaupt in der Liste an Argumenten auftauchen. Weil wenn ich mir zum Beispiel, um noch ein Beispiel zu bringen, die Klimakleber anschaue, es ist ja kaum jemandem aufgefallen, aber auch, und da lehne ich mich jetzt mal an den Namen meines Buches Gier nach Privilegien an, auch die Klimakleber haben Privilegien gefordert. Und das schreibe ich auch in meinem Buch, dass ich sage, es geht denen nämlich gar nicht um weniger Massentierhaltung oder um den Schutz des Regenwaldes oder um den Erhalt von Naturschutzgebieten oder dass irgendwo bei denen um die Ecke ein Park abgeholzt werden soll und das wollen sie verhindern. Fehlanzeige. Also das, man denkt, das sind Umweltschützer, aber wenn man mal auf die Webseite guckt, das Hauptanliegen dieser Leute war, also jetzt aktuell wollen sie ja nicht mehr kleben, aber das Anliegen war, sie wollten, dass das 49-Euro-Ticket wieder 9 Euro kostet. Also sie haben tatsächlich, sie haben eine Subvention von 40 Euro gefordert. Also es ging wieder um Geschenke, es ging wieder um eine Subvention, um Geld vom Staat. Im Grunde kann man fast sagen, um Bestechung. Und das hat es für mich auch so unschön gemacht, weil ich finde, wenn man Leute im Straßenverkehr blockiert und dann eine Geldforderung hat, das geht dann wirklich schon erschreckend nah an die Erpressung. Deswegen sage ich auch immer, ich hätte viel mehr Sympathie mit denen gehabt, wenn die wirklich gesagt hätten, ich weiß es nicht, hier Waldgebiet XY soll abgeholzt werden, wir wollen das nicht. Dann hätte ich das zwar auch nicht in Ordnung gefunden, sich da vor Autos zu setzen, aber ich hätte etwas mehr Sympathie gehabt. Ich hätte gesagt, okay, ich verstehe, was die wollen und das ist okay. Aber sich da hinzusetzen und einfach nur zu sagen, wir wollen 40 Euro mehr Subvention pro Person, das ist halt eigentlich, das ist Lobbyismus. Also diese Klimakleber waren aus meiner Sicht keine Umweltschützer, sondern Lobbyisten, nämlich für eine höhere Subvention. Und da spielt der Umweltaspekt erstmal gar keine große Rolle, weil durch die höhere Subvention werden andere Leute dann aus dem öffentlichen Nahverkehr rausgedrängt, denen es dann zu voll wird, die dann aufs Auto umsteigen müssen, gezwungenermaßen, weil sie vielleicht nicht bereit sind, sich da in die letzte Ecke zu klemmen. Und die Leute, die halt sparen wollen, in Anführungszeichen, auf Kosten des Staates, bezahlt von anderen, die also diese 40 Euro von anderen gerne annehmen, die haben dann den Vorteil. Also es ging zum Schluss nur um Privilegien für Menschen, die bereit sind, sich in einen vollen Bus zu quetschen und dafür passen halt andere nicht mehr rein. Die haben nicht mal gefordert, dass mehr Busse fahren sollen oder irgendwas, was ja viel sinnvoller wäre, man kann das Geld ja auch verwenden, man kann ja auch sagen, das Ticket kostet nicht 49 Euro, wir erhöhen das, es kostet 59 oder 69, aber dafür fahren überall Doppeldeckerbusse oder was weiß ich, also man erhöht die Kapazitäten. Das wären ja produktive politische Vorschläge, aber einfach nur zu sagen, wir wollen mehr Geld vom Staat, wir wollen subventioniert werden und das, was wir nutzen, sollen andere zahlen. Und das Argument, was ich hier bringe, das tauchte in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht auf. Das hat keiner angesprochen. Es ging nur darum, ob das in Ordnung ist, sich da festzukleben. Manche haben sich aufgeregt, manche haben die gehasst, manche haben sie befürwortet. Aber mal in der Tiefe das zu analysieren, was die Forderungen sind, das hat so konkret eigentlich gar nicht stattgefunden. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Und das muss sich ändern. Also man muss solche Sachen erkennen und das muss eine Rolle in der öffentlichen Debatte spielen.
Ja, ich würde auch da zustimmen, das ist hast du perfekt beschrieben, weil eigentlich reden wir gar nicht über die Probleme oder die Wurzel des Übels, sondern alle fragen sich vielmehr, wie kann ich denn jetzt meine Forderungen geltend machen, ne? Und du sagtest ja eben auch schon, dass Libertäre oder oftmals meiner Wahrnehmung nach überhaupt auch tiefergehende wirtschaftliche Argumentationen im öffentlichen Diskurs keinen Platz haben. Jetzt hast du eben schon den Titel deines Buches erwähnt und der Untertitel davon ist ja, warum uns Politik in eine Sackgasse führt, ne? Und da würde ich sagen, auch da sind wir quasi in einer vielleicht Abwärtsspirale, weil wenn man beispielsweise mit solchen Worten schon kommt, und das, also aus meiner Sicht ist das total legitim, sowas einfach mal in den Raum zu stellen, diese These. Aber andererseits im öffentlichen Diskurs, wenn man sich jetzt so die Mainstream-Medien anguckt, dann könnte so ein Untertitel ja auch schon irgendwie so wirken wie von wegen, ja, willst du dieses System an sich in Frage stellen? Ne? Das ist ja noch so ein zweiter Aspekt, der zunehmend mit ins Spiel kommt, wo vielleicht auch Leute sich gar nicht mehr trauen, solche Dinge überhaupt noch anzubringen, einfach weil sie mit libertäreren Themen oder Ansichten auch in so eine komische Ecke gestellt werden. Wie ist da deine Wahrnehmung dazu?
Das Problem gibt es auf jeden Fall. Ich nehme aber auch einen Stimmungswechsel wahr. Ich habe das Gefühl, dass da was kippt. Beziehungsweise die Argumente sind noch nicht da. Es gibt einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich den sinngemäß halbwegs zitieren kann, aber man sagt, das Volk denkt oder formuliert zwar vieles falsch, aber fühlt vieles richtig. Und ich weiß gerade nicht, von wem das Zitat ist, ich habe es jetzt auch wirklich nur sinngemäß wiedergegeben, aber das merke ich auch. Also die Stimmung kippt aus meiner Sicht, allerdings fehlen vielen Leuten die Argumente. Das ist das, was ich bemerke. Also man hat sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Sowas war nie ein Thema in der Schule. Die Grundlagenbildung wirtschaftlicher Natur, die fehlt oftmals, um das klar zu artikulieren, was genau da ungerecht ist. Aber es kommt schon langsam, dass immer mehr Leute sagen, irgendwas stimmt da nicht und dass der Mythos des kaputtgesparten Staates so nicht ganz stimmen kann, wenn man sieht, dass sich die Einnahmen doch permanent erhöhen und dass da wohl doch irgendwie eher nahe liegt, dass man ein Ausgabenproblem hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der technologische Fortschritt da, der ein Stück weit auch, der das System eben auch in Frage stellt. Es ist ja hier nun auch ein Bitcoin-Podcast und tatsächlich ist ja auch Bitcoin eine Technologie, die ein Stück weit das Staatswesen, so wie es vorher funktioniert hat, insbesondere mit seinen Zentralbanken und seinem Währungswesen, in Frage stellt. Und das ist einfach da. Und solche Dinge, ja, nagen natürlich nochmal oder sägen an der anderen Seite. Es sind halt verschiedene Punkte, von denen man ausgeht. Das ist einmal die Grundstimmung in der Bevölkerung. Das kann sein, dass die vielleicht irgendwann hilft, siehe Argentinien. Ich glaube, so weit sind wir aber noch nicht. Aber ein Stück weit kann natürlich auch der Staat unter Druck gesetzt werden, nur durch Fortschritt. Manchmal auch durch winzige Fortschritte. Wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt es schaffen, dass der Bundestag beschließt, dass in allen Arbeitsverträgen das richtige Brutto ausgewiesen werden muss. Ich glaube, schon diese kleine Änderung würde auf die nächsten Jahre einen massiven politischen Druck ausüben und man könnte dort nicht mehr stark erhöhen. Also der Spielraum wäre absolut ausgeschöpft. Also allein schon, dass wenn man diese Rechentricks im ersten Schritt offenlegt, aber im zweiten Schritt vielleicht sogar abschafft, also dass man bei den Beamten die wahren Bruttos ausweist oder sie quasi ins Rentensystem einzahlen lässt und dafür das Brutto erhöht, bei den Arbeitnehmern das richtige Brutto ausweist, genauso bei den Politikern, wenn das alles transparent wäre, selbst dann hätte das System schon einen enormen Veränderungsdruck. Das ist halt die eine Seite und die andere Seite, wie erwähnt, ist die technologische und auch da kann sich natürlich ein System nicht unendlich entziehen, wenn es dann irgendwann Möglichkeiten gibt, zum Beispiel sich gegen die Inflation zu wehren, dann ist das natürlich auch etwas, was den Staat in der Art und Weise, wie er jetzt funktioniert, natürlich indirekt in Frage stellt. Und zwar ohne, dass jemand auch nur eine Frage stellen muss. Es ist dann ein technologisches Infragestellen.
Ja, ich muss sagen, auch insgesamt, dass sich da Dinge auf verschiedenen Achsen oder mehreren Achsen tun, ist auch was mich mit der Zeit immer mehr auch für solche gesellschaftlichen Themen begeistert oder interessiert hat. Weil, also du hast ja jetzt schon ein paar Dinge ausgeführt. Eingangs sprachst du darüber, dass die Not dann vielleicht auch doch einen gewissen Teil wieder offener dafür macht, Dinge grundlegender zu hinterfragen, als das bisher der Fall war. Und dann hast du den technologischen Aspekt angesprochen, wo ich beispielsweise auch vor allem sehen würde, dass die Informationsvielfalt der Zeit größer geworden ist, beziehungsweise auch der Zugang zu Informationen. Also zum Beispiel für mich persönlich hat die Auseinandersetzung mit Bitcoin auch den Weg geebnet, um mich eben mit Wirtschaftstheorien der österreichischen Schule auseinanderzusetzen und beispielsweise auch ohne den YouTube-Kanal der Hayek-Gesellschaft, auf dem sowas ja auch eine Rolle spielt, hätte ich dich ja jetzt auch gar nicht gefunden, ne? Oder nehmen wir Stichwort alternative Medien, was sich da so tut oder auch wie wir hier versuchen im kleinen Rahmen ein Stück dazu beizutragen, dass finanzielle Bildung mehr eine Rolle spielt oder auch solche Themen einfach in den Fokus der Öffentlichkeit wandern. All das trägt ja dazu bei, dass ja verschiedenste Aspekte dann da sind oder Bitcoin tatsächlich, wie du es angesprochen hast, auch als eins der praktischen Werkzeuge, um sich beispielsweise mit Technologie gegen so etwas wie ja staatlich geschaffene Inflation zu schützen. Das hier ist zwar ein Bitcoin-Podcast, aber bevor wir zu dem Thema kommen, nach hier nur 45 Minuten, würde ich tatsächlich nochmal eben auf so ein paar persönlichere Punkte deines Werdegangs eingehen, weil das interessiert mich auch noch sehr. Also wir haben ja eben im Intro schon gesehen, da sind viele Themen, die dich umtreiben und zum Beispiel vor allem dieser Bruch in der Biografie, wo du dich quasi dafür entschieden hast, aus einem gut laufenden Unternehmertum oder Selbstständigkeit rauszugehen und dich dann nochmal irgendwie für einen Werdegang bei der Polizei zu entscheiden. Wie kam es dazu?
Ja, das ist tatsächlich die Überlegung, das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu kennen. Also der Professor Habermann von der Hayek-Gesellschaft, der mich dort immer gerne vorstellt, der nennt das ja immer faustische Lebenshaltung. Und ungefähr so habe ich es auch gesehen, weil man hat nur ein Leben. Und ich fand es einfach interessant aus verschiedenen Perspektiven, weil im Grunde habe ich gemerkt in meiner Firma, dass sich die Dinge wiederholen. Also das lief absolut gut. Also ich konnte mich überhaupt nicht beschweren, wie weit ich da war. Also ich hatte ja meine Läden sowieso schon alle verkauft, die ich hatte, und hatte ja nur noch diese Franchise-Beratung. Also ich habe eigentlich nur noch mich um Expansion gekümmert. Und in meinem Lizenzgebiet, das waren 6 Bundesländer, dort quasi Inhouse-Consulting gemacht mit den dortigen Franchise-Filialen, war dort entsprechend beteiligt. Das war ein absolut solides Geschäftsmodell. Das hätte ich jetzt auch noch 25 Jahre weitermachen können. Aber ich hätte auch nicht mehr viel gelernt. Also ich habe immer wieder die gleichen Gespräche geführt, ich habe Interessentengespräche geführt, also mit Menschen, die Lust haben, dem Franchise-System beizutreten. Ich habe immer wieder ähnliche Beratungsgespräche geführt mit den vorhandenen Partnern, wo wir die Kennzahlen besprochen haben, wo ich versucht habe, auch wirtschaftliches Basiswissen näher zu bringen und die Rentabilität zu erhöhen. Ich war komplett drin und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich kann jetzt theoretisch ein gutes Leben führen, ich kann mich natürlich auch aus vielen Dingen rausziehen, aber ich werde jetzt in der Rolle nicht mehr allzu viel lernen. Und deswegen bin ich dann tatsächlich zur Polizei gegangen. Also ich habe das Gegenteil gemacht von dem, was die Coaches immer sagen, die einem irgendwo bei Facebook und Co. eingeblendet werden, die einem versprechen, erhöhe dein Einkommen, mache hier 6-stellige Umsätze. Ich habe quasi einen Weg gefunden, vielleicht sollte ich ja auch mal ein Coaching anbieten, wie ich von einem 5-stelligen Monatseinkommen zu einem 3-stelligen Monatseinkommen es gebracht habe bei der Polizei. Ich glaube, damals waren es 2015, als ich angefangen habe. Ich glaube, ich habe 900 Euro oder so bekommen als Azubi-Besoldung. Da habe ich definitiv einen ordentlichen Schritt zurückgemacht. Aber ich habe wieder angefangen zu lernen. Das war natürlich ungewohnt. Ich hatte vorher meine Mitarbeiter und ich war es gewohnt, dass ich quasi der Chef bin und die Leute machen, was ich sage. Und dann gab es plötzlich irgendwelche glatzköpfigen Sporttrainer, die da in ihre Trillerpfeifen geblasen haben und mich angeschrien haben, dass das schneller geht. Und das ist egal, ob schneller schwimmen, schneller laufen oder sonst was. Und das war natürlich ungewohnt, zumal die jetzt auch von meiner Vorgeschichte nichts wussten. Das hätte sie auch nicht interessiert. Aber da ist mir auch nochmal klar geworden, dass man eben in einer Rolle steckt. Und in der anderen Rolle hätte ich mich auch nicht weiterentwickelt. Ich wäre immer wirtschaftsnerdiger geworden, wäre immer besser geworden, hätte immer bessere Vertriebsgespräche geführt, wahrscheinlich auch meine Unternehmensberatung immer besser durchgeführt. Aber zum Schluss wäre ich halt irgendwann ganz in dieser Spezialistenrolle versunken, muss man fast sagen. Das war ein Befreiungsschlag, um nochmal andere Teile meiner Persönlichkeit aufzudecken.
Also erstmal Chapeau dazu, das zu machen. Und ich muss sagen, wahrscheinlich war das auch mit einer der Gründe, warum ich dich hier unbedingt gerne mal sprechen wollte, ist das, was du gerade zuletzt gesagt hast, das fühle ich total. Also bei mir war das ähnlich. Ich bin quasi auch aus einer gut laufenden Selbstständigkeit mit Beratungsgeschäft und so rausgegangen, um mich halt eben Vollzeit der Open-Source-Entwicklung im Bitcoin-Bereich zu widmen. Und auch bei mir war das mit wirtschaftlich größeren Einbußen verbunden. Also von daher, sowas macht man eben nicht, weil man ein monetäres Interesse hat, sondern vor allem, weil man sich persönlich entwickeln möchte. Und auch zahlreiche Gespräche, die ich danach mit Leuten geführt habe, haben mir gezeigt, dass es ja auch mehrere Leute gibt, die vielleicht so drauf sind und manchmal einfach nur so ein bisschen den Stups brauchen oder die Bestätigung, dass sowas eben möglich ist. Und wenn man dieses Feuer in sich verspürt, würde ich definitiv sagen, das ist es wert, weil abseits von monetären Aspekten gibt es halt auch noch wesentlich mehr. Und von daher auch, wie gesagt, nochmal Chapeau, dass du das quasi in der Mitte deines wirtschaftlichen Lebens da gemacht hast, diesen Sprung. Weil letztendlich der Anreiz dafür ist ja wirklich nur persönliche Entwicklung, weil warum sollte man irgendwie aus einem gut laufenden Business sonst aussteigen und ja, irgendwie seinen Interessen nachgehen? Okay, du hast eben noch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich auch interessant finde, nämlich dann hattest du eben dein gut laufendes Business bis da raus und plötzlich bist du quasi wieder Lehrling, ne? Also da würde mich vor allem interessieren, wie ist da so der Umgang mit einer doch auch wahrzunehmenden Autorität, die bei der Polizei ja auch herrscht, ne? Also das ist ja quasi auch so eine Diskrepanz zu dem, was du vorher hattest. Vorher warst du der Chef, plötzlich musst du dir wieder sagen lassen, was da los ist, beziehungsweise dann vielleicht auch später im Dienst erzählst du dann auch Leuten, was Sache ist als Polizist. Ich weiß nicht, was du da genau gemacht hast, aber siehst du da beispielsweise auch so eine Diskrepanz mit allem, was du ja berechtigterweise auch am Staatswesen kritisierst, dass es da halt auch so eine komische Form der Autorität geben kann seitens des Staates, die du dann ja selber auch ausführst?
Ja, also ich kann auf jeden Fall erstmal sagen, es war ein totaler Rollenkonflikt. Und ich habe natürlich dort auch erstmal überhaupt verstanden, wie Staatstätigkeit funktioniert. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also tatsächlich hat mich diese Kombination aus Unternehmertum und Polizei ein Stück weit auch erst, oder na, erst ist übertrieben, ich war es davor auch schon, aber es hat mich auch libertärer gemacht, weil ich natürlich auch die Ineffizienz des Staates dort dann auch tatsächlich betrachten konnte. Und die Rolle ist mir natürlich wahnsinnig schwer gefallen. Also gerade am Anfang, weil ich sie ja auch nicht geübt hatte. Also es war gerade das erste Semester war ganz schwierig für mich, dort auch die richtigen Worte zu finden, sowohl mit den Kollegen als auch mit den Ausbildern, weil ich ja einen ganz anderen Sprachgebrauch auch gewohnt war und eine andere Rolle. Und das ist ganz schwierig, eine antrainierte Rolle sich abzutrainieren und die wieder abzulegen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das habe ich dann da tatsächlich auch gemerkt. Ich habe auch oft überlegt, ob ich einfach hinschmeiße. Denn das wäre ja möglich gewesen. Also es war natürlich sehr, sehr schwer für mich, weil ich hatte keinen wirtschaftlichen Druck. Also es wäre nicht so, dass ich dann nach 14 Tagen nicht mehr gewusst hätte, wie ich meine Lebensmittel einkaufe, sondern da ich natürlich eine Vorgeschichte hatte und eine Firma aufgebaut habe, die ich ja dann verkauft habe, hätte ich natürlich auch sagen können, okay, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Sabbatical. Also ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich breche das Projekt hier ab und mache erstmal ein Jahr ganz ruhig und dann schaue ich, wo ich unterkomme. Das wäre grundsätzlich kein Problem gewesen, aber dann hätte ich halt die Herausforderung nicht bestanden. Und deswegen habe ich mich da auch durchgequält, muss ich sagen. Es hat aber natürlich auch immer mehr Spaß gemacht, also Stück für Stück. Man muss sagen, dass es mit je mehr ich die Polizei kennengelernt habe, desto mehr Spaß hat es dann gemacht. Die Ausbildung war schwierig, die Zeit auf der Alex-Wache war dann spannend, also Berlin-Alexanderplatz, sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich was. Dann habe ich auch noch die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung kennengelernt und circa ein halbes Jahr gemacht, ebenfalls für den Alexanderplatz auf dem Abschnittskommissariat, die dort quasi die kleinere und mittlere Kriminalität bearbeitet, die dort lokal anfällt. inklusive Zeugenvernehmung etc. und Schlusssachbearbeitung, also Empfehlungen an den Staatsanwalt etc. Das ist dann quasi eine Bürotätigkeit. Also auch das wollte ich mal sehen, nach einem Jahr draußen auf der Straße, dann mal ein halbes Jahr. Wie sieht die andere Seite der Fallbearbeitung aus? Und dann zum Schluss, das hat am meisten Spaß gemacht, natürlich selber als Ausbilder, als ich es dann geschafft habe, zur Polizeiakademie zurückzukehren in andere Rolle. Und dann hatte ich sie ja wieder, die Autorität. Dann war es im Grunde wieder wie früher. Also ich habe auch in dieser anderen Institution langfristig meine alte Rolle wiederbekommen. Das war irgendwie das Spannende. Ich habe es gar nicht darauf angelegt, aber es hat sich irgendwie aufgedrängt. Und auch wenn ich da am Anfang natürlich ein bisschen angeeckt bin, als Person, die es gewohnt war, dass ich die Autorität bin und dann mit anderen Autoritäten klarzukommen. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe es wirklich so gut versucht, wie ich konnte. Aber nichtsdestotrotz, dann einige Jahre später, war ich tatsächlich wieder in der alten Rolle. Und insofern hat die Polizei wirklich mit jedem Jahr immer mehr Spaß gemacht. Außer ganz zum Schluss, dann war halt die Corona-Zeit. Das hat dann ein Stück weit, war auch mit ein Grund, warum ich dann aufgehört habe. Das hat natürlich schon mich zweifeln lassen, also wie der Staat dort aufgetreten ist. Ich will da jetzt gar nicht in Details gehen. Ich glaube, das Thema Corona, wir wollen es alle nicht mehr hören. Aber im Großen und Ganzen, wie der Staat dort gegenüber seinen Bürgern aufgetreten ist, gerade als ein Ausbilder, der immer sehr viel Wert auf Bürgerrechte gelegt hat und versucht hat, die Auszubildenden so heranzuführen, dass sie wissen, warum es Bürgerrechte gibt, dass sie Bürgerrechte wahren, dann zu sehen, wie sich dieser Staat entwickelt hat, das tat mir schon weh. Und das, obwohl mich die Corona-Maßnahmen als Ausbilder kaum betroffen haben, weil ich als Ausbilder eh machen konnte, was ich wollte. Also die Schüler mussten da, glaube ich, jeden Tag irgendwo vorlegen, ob und wie sie sich getestet haben. Als Ausbilder bin ich einfach nur durch die Pforte durchgegangen und die Leute haben Hallo gesagt. Also da wurde ich eh kaum kontrolliert. Also ich war sogar weitestgehend verschont von den meisten Dingen. Und trotzdem habe ich die Uniform einfach nicht mehr genauso gerne angezogen wie früher, weil die für mich auch was repräsentiert hat. Trotz, dass das System so ineffizient ist, hatte die Polizeiuniform und das Wappen für mich immer etwas von Gerechtigkeit, die man nach außen repräsentiert. Und in dieser Corona-Zeit war der Staat aus meiner Sicht einfach nicht mehr gerecht. Und ich hab die Uniform nicht mehr mit der gleichen Freude anziehen können. Selbst wenn ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Also ich war an keinen Corona-Maßnahmen beteiligt. Ich habe keine Razzien oder irgendwas gemacht. Ich war da an der Polizeiakademie sicher aufgehoben und hatte im Grunde mit der ganzen Thematik wenig bis nichts zu tun. Und trotzdem hat mich das immer sehr traurig gemacht, wenn ich dann gesehen habe, dass es Polizeieinsätze gab um irgendwelche Wirte. Ich kam ja selber aus der Gastronomie, natürlich konnte ich da auch gut mitfühlen, dass da dort, wenn wegen irgendwelchen Sperrstunden, dass da direkt eine Minute später Polizeieinsätze sind und die knallhart durchgesetzt wird. Und ich habe mir halt immer gedacht, die Leute wollen doch nur ihr Geld verdienen, es geht um deren Existenz. Und ich hatte früher selber Läden und konnte das nachempfinden und hatte dann natürlich dann wenig Verständnis für die Maßnahmen meiner Kollegen.
Ja, es ist witzig, dass du dieses Beispiel anbringst, weil in Vorbereitung dieses Interviews, als ich diesen Punkt Autorität angedacht hatte, fiel mir das natürlich auch direkt ein. Ich glaube, da kommt man schwer umhin, genau diese Unverhältnismäßigkeit, wie du sie beschrieben hast, zu sehen. Und da interessierte mich einfach, wie jemand wie du, weil du eben auch diesen sehr liberalen beziehungsweise libertären Background hast, wie du das dann einfach selber mental verarbeitet hast. Aber schön zu sehen, also dann hast du quasi nach der Selbstständigkeit auch noch den Bereich Polizei durchgespielt, sage ich mal. Und dann hat wahrscheinlich auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, plus wieder auch erneutes Interesse an anderen Dingen, dich dazu geführt, eben diese 7 Bücher zu schreiben, ne? Oder wie kam es dazu?
Das kann man so sagen, wobei es ja inzwischen schon 8 sind. Also das, was jetzt vorbestellbar ist, ist das 8. Buch. Das ist wahrscheinlich auch das letzte, weil ich tatsächlich alles jetzt niedergeschrieben habe, was mir wichtig war. Ich weiß nicht, ob noch was dazukommt, aber tatsächlich ja, als ich dann aufgehört habe bei der Polizei, nach 7 Jahren und einem Monat, ging es eigentlich direkt ins Bücherschreiben. Im Grunde habe ich mein Leben einmal aufgearbeitet, so dass ich im Grunde, wenn ich die Bücher in eine Kiste packe und jetzt irgendwie angenommen, ich müsste jetzt, weiß ich nicht, auf einen anderen Planeten und jemand von dem Planeten kommt hierher und nimmt meine Rolle ein, könnte ich dem diese Kiste mit den Büchern in die Hand drücken und sagen, hier drin ist alles, was ich erfahren habe, alles, was ich weiß, lies dir das durch und du hast den gleichen Stand wie ich. Also es war mein Ziel, wirklich alles, was ich an Erkenntnissen hatte, aufzuschreiben. So ist dann auch sind die ersten beiden Franchise-Bücher zustande gekommen. Also mein Weg in die Franchise-Gastro, das ist im Grunde die Geschichte, ja, wie man ins Franchise kommt, ob sich das lohnt, welche Hürden es gab, woran ich zunächst gescheitert bin und wie ich diese Probleme gelöst habe. Und das Ganze habe ich dann nochmal in einem weiteren Buch als Sachbuch nochmal konzipiert. Also das erste ist als Geschichte und das zweite hat mehr oder weniger ähnliche Inhalte, bloß dass es eben ohne Geschichte die Sachen rein sachlich nochmal aufarbeitet. Und ja, dann habe ich auch noch als Unternehmer bei der Polizei, auch das wollte ich aufschreiben, einfach diese, weil ich dort viele Vergleiche gemacht habe. Also was ist in Unternehmen anders als in Behörden? Und die Polizei ist letztendlich ja auch nur eine Behörde und hat sich gut als Beispiel natürlich nutzen lassen, weil man zwischendurch noch ein paar spannende Geschichten einbringen kann, aber nichtsdestotrotz war es eine gute Gelegenheit, Unternehmermentalität und Beamtenmentalität gegenüberzustellen und das einmal rauszuarbeiten, einfach auch, um vielleicht Behörden auch mal zukünftig effizienter zu machen, um vielleicht zu erkennen, was man dort machen könnte. Also ich habe da quasi als Unternehmensberater gedacht. Also im Grunde ist das aus unternehmensberaterischer Sichtweise geschrieben, was man an dieser Behörde verbessern könnte. Wie gesagt, mit vielen kleinen, auch witzigen Geschichten natürlich, damit es auch Spaß macht, es zu lesen, auch mit ein paar persönlichen Inhalten. Aber all solche Sachen. Und dann habe ich auch noch die politischen Bücher geschrieben. Also Politik ist das Problem, nicht die Lösung. Und dann nochmal eine libertäre Zitate-Sammlung etc. Ich will jetzt nicht auf alle Bücher im Einzelnen eingehen, aber 7 Stück. Und das 8. jetzt ist halt die Fortsetzung von Politik ist das Problem, nicht die Lösung. Also die Gier nach Privilegien ist im Grunde jetzt das der zweite, einfach noch fehlende Teil, wo ich einfach gemerkt habe, das politische Thema ist so weit, das muss ich nochmal konkretisieren. Da muss ich in diesen Aspekt der Intransparenz der Gesellschaft einfach nochmal, das braucht ein eigenes Buch, da muss ich nochmal einmal richtig reinleuchten, weil das auch eine meiner wichtigen Lebenserkenntnisse ist, weil ich ja versuche, die Gesellschaft zu verstehen. Das ist immer mein Anliegen gewesen. Und all die Dinge, die ich jetzt herausgefunden habe, sowohl unternehmerisch als auch politisch, wo ich glaube, dass es wichtige Erkenntnisse sind, wo ich glaube, man braucht sonst ein paar Jahre, um sie quasi auszutüfteln, die habe ich versucht, in diesen Büchern vollständig festzuhalten.
Okay, spannend. Das heißt, nachdem die Bücher jetzt geschrieben sind und du all das, worüber wir vorher schon aus deiner Laufbahn geredet hast, nachdem das hinter dir liegt, hast du jetzt quasi Zeit für die spannenden Dinge. Und ich sagte ja eben schon, wir müssen vielleicht auch der Pflicht halber, weil es hier ein Bitcoin-Podcast ist, nochmal kurz über Bitcoin sprechen. Ich muss zugeben, das ist der Teil des Interviews, den ich eigentlich gar nicht vorbereitet habe. Von daher vielleicht erstmal genereller die Frage, wie stehst du zu dem Thema? Wie bist du dazu gekommen? Was interessiert dich daran? Sprich einfach mal frei rund um Bitcoin.
Ja, also ich finde das Thema sehr spannend, weil ich ein Befürworter der freien Währungswahl bin. Also ich finde es gut, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat zu zahlen. Wenn es nach mir gehen würde, könnte man auch mit anderen Währungen überall bezahlen. Also warum soll ich nicht auch in Deutschland irgendwo mit Dollar bezahlen können? Warum soll ich nicht mit wer weiß was und natürlich auch mit Bitcoin? Also ich finde es total wichtig, dass es da einen freien Markt gibt an vielen verschiedenen Alternativen. Und Bitcoin ist natürlich in seiner Rubrik, wie soll ich das sagen, der Marktführer in Anführungszeichen, das ist einfach die Nummer eins. Und ich finde es gut, dass es das gibt, eben nicht nur, um Vermögenswerte aufzubewahren, sondern ich würde mir wünschen, dass es auch mehr zum Bezahlen benutzt wird. Das ist ja eigentlich, eine der Funktionen. Und natürlich kann man auch sagen, man möchte möglichst inflationsgeschützt Werte aufbewahren. Auch das ist sicherlich berechtigt. Aber ich finde es schade, dass damit so wenig gezahlt wird. Ich wäre dafür offen. Ich tue es aktuell auch nicht, was leider daran liegt, dass es so wenig Akzeptanzstellen gibt. Es ist halt die Frage, was muss zuerst da sein? Der Druck der Kunden oder die Akzeptanzstellen? Das ist natürlich, da ist man jetzt auch wieder beim wie du es gesagt hast, Henne-Ei-Problem. Ich frage jetzt auch nicht aktiv nach, sondern ich sehe einfach nur in meiner Stadt, okay, ja, 3 Akzeptanzstellen, okay, dann fange ich mal noch nicht an. Vielleicht sagen die aber auch, es gibt noch nicht genug Leute, die nachfragen. Vielleicht müsste ich das mal tun. Das ist auch die Frage. Vielleicht findet sich da mal jemand anders, der dazu ein Buch verfasst, wie man vielleicht dort der Sache ein bisschen Beschleunigung geben könnte. Aber grundsätzlich befürworte ich das. Ich finde es natürlich super, wenn es Systeme gibt, die abgekoppelt sind vom Staat, die dezentral sind. Das ist ja sowieso ein libertäres Grundanliegen. Und nicht nur beim Thema Geld, sondern bei allen Dingen, dass Dinge besser sind, besser funktionieren und mehr Privatsphäre bieten, wenn sie dezentral sind. Also deswegen stehe ich da dem Thema Bitcoin sehr, sehr offen und interessiert gegenüber. Die Einsatzmöglichkeiten aktuell sind natürlich leider noch relativ gering, gerade wenn man jetzt, bald oder wenn man in naher Zukunft natürlich gewisse Ausgaben tätigt, ist immer das Problem, dass man aufgrund der doch der Schwankungsintensität, dass es dann schwierig ist. Also wenn ich jetzt was aufbewahren wollen würde, würde ich sagen, ich gehe da an 20 Jahren ran, dann würde ich wahrscheinlich auch in Bitcoin investieren. Bei mir zum Beispiel ist es aktuell so, dass ich mir das offen halte, dass ich vielleicht in wenigen Monaten schon wieder ein neues Projekt starte. Und da ist es natürlich dann schwierig, sein Geld in Bitcoin zu halten, weil es ja doch eher was ist aktuell langfristig, weil, also ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin langfristig steigt, aber keiner kann mir garantieren, dass es in den nächsten 2 Monaten steigt. Und das ist natürlich, das drängt einen dann doch wieder dazu, dass man dieses schreckliche staatliche Fiat-Geld dann nutzen muss, wenn man natürlich in den nächsten Monaten gewisse Anschaffungen plant. Das ist schade. Da kann man natürlich auch wieder auf andere Währungen ausweichen, wenn man es will. Aber ich finde es auf jeden Fall eine tolle Entwicklung und hoffe, dass insbesondere auch die Möglichkeit, tatsächlich damit zu bezahlen, dass die in naher Zukunft mehr wird.
Ja, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg und seit jetzt gut 4 Jahren verdiene ich persönlich auch in dem neuen Teil der Selbstständigkeit nur noch Bitcoin. Ich habe letzten Monat gerade eine Rechnung für meine Solaranlage hier auch in Bitcoin bezahlt. Grüße gehen raus an Slavo. Und ich glaube, das wird insgesamt besser, ne? Wie du gesagt hast, das ist quasi so ein Henne-Ei-Problem, wo natürlich die Zahl der Akzeptanzstellen wachsen muss. Auch da versuche ich mich irgendwie drum zu kümmern. Das Open-Source-Projekt, an dem ich arbeite, das ist quasi so ein Bitcoin-PayPal, wo jeder sich das installieren kann und dann Bitcoin eben als Zahlungsmöglichkeit in seinem Restaurant oder Webshop oder wo auch immer anbieten kann. Ich glaube, wir müssen da von beiden Seiten dran arbeiten, ne? Also zum einen müssen Leute für sich sehen, dass das staatliche Fiat-Geld eher auf dem absteigenden Ast ist und man da vielleicht langfristig auch ein stabileres Wertaufbewahrungsmittel haben möchte. Und auf der anderen Seite müssen auch die Leute aus dem Quark kommen und sehen, dass man sowas vielleicht mal ins Laufen bringen muss. Und also wir sehen aber auch tatsächlich auf unseren 21 Meetups öfter mal die Gelegenheit, dass Gastronomen, wo diese Gruppen sich treffen, dann eben auch anbieten, okay, hier könnt ihr mich mit Bitcoin zahlen. Und für die ist das dann eben auch eine gute Gelegenheit, wenn da einmal im Monat irgendwie 20 Leute auftauchen, die Essen und Bier mit Bitcoin zahlen, dass sie dann halt auch ihren eigenen Bitcoin-Stack erweitern können. Also von daher, ich bin da recht optimistisch und vielleicht auch nochmal, um wieder an Hayek anzuknüpfen, der hat ja auch sinngemäß gesagt, dass uns gutes, offenes Geld seitens des Staates nicht gegeben werden wird, sondern wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Und Bitcoin ist da tatsächlich einfach ein praktisches Tool, um sich da wieder im monetären Bereich selbst zu ermächtigen. Ja. Okay, cool. Ja, hast du vielleicht sonst noch ein Schlusswort? Wir haben jetzt eine gute Stunde gesprochen. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Da war alles drin, was ich mir erhofft habe. Also insofern meinerseits vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, wie gesagt, finde das sehr, sehr löblich und interessant, was du da machst. Und von daher behalte ich mir vor, dich irgendwann nochmal wieder einzuladen. Würde mich freuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich würde mich ebenfalls freuen. Und wenn du schon nach einem Schlusswort fragst, ich habe ja mein Standardschlusswort, was ich versuche immer zu verbreiten, damit es sich in den Köpfen festsetzt. Das ist auch ein zentrales Anliegen meines Buches Gier nach Privilegien. Denn ich sage immer, wir brauchen eigentlich gar keine bessere Politik, sondern wir brauchen weniger Politik.
Super, vielen lieben Dank. Das trifft hier, wie gesagt, auf offene Ohren. Also nochmals Dankeschön. Ciao, ciao.
Super, danke, tschüss.